Grenzenlose Liebe, gibt es denn sowas? Grenzenlose Liebe. Hat Gott uns wirklich grenzenlos lieb? Sagt mal, was denkt ihr? Was würdet ihr sagen, jemand, der euch fragt, wie ist das denn mit dem lieben Gott? Gilt seine Liebe immer? Oder hat sie nicht doch Grenzen? Wie war das denn mit Adam und Eva? Hat er da nicht auch irgendwann sie rausgeschmissen aus dem Paradies, also Ende mit der Liebe? Oder mit Kain und Abel? Das ist eine große Frage, wie ist dieser Gott und wie steht's wirklich um seine Liebe? Obwohl Adam und Eva hat er zumindest danach versorgt. Kain musste nicht für seine Missetat an seinem Bruder für den Mord sterben. Er durfte leben, sogar geschützt. Könnte es vielleicht doch etwas sein mit der Liebe Gottes? Aber dann erleben wir vielleicht in unserem Leben Situationen, wie sie der Hiob erlebt in der Bibel, eine der großen Geschichten, wo doch Menschen eigentlich verzweifeln könnten, ob dieser Gott wirklich grenzenlos liebt. Wenn es immer schlimmer kommt, wer die Hiob-Geschichte nicht kennt, man kann das nachlesen im Alten Testament, dem wird alles genommen, immer mehr, obwohl er ein frommer und gottesfürchtiger, treuer Mann war. Und dann ist es vorbei mit der grenzenlosen Liebe. Können wir dann danach daran noch glauben? Was soll das dann, das Gerede von der grenzenlosen Liebe, wie es hier auch auf dem Bild vorhin zu sehen war? Wie ist das, wenn wir sowas erleben wie Hiob und wenn wir Gott vielleicht auch nicht mehr verstehen können in seinem Handeln? Wichtig, wir sprechen hier nicht vom lieben Gott heute. Wir sprechen hier von dem liebenden Gott und nicht dem lieben Gott. Das ist ein feiner Unterschied. Und der liebe Gott, der mag vielleicht für Kindergebete oder Kinderlieder noch hinkommen, aber der liebende Gott und der heilige Gott und seine möglicherweise grenzenlose Liebe, das ist was ganz anderes als der liebe Gott, von dem auch im Volksmund gern mal geredet wird. Das ist nichts, der liebe Gott, das ist nichts gegenüber dem liebenden und möglicherweise grenzenlos liebenden Gott. Lassen wir den Gedanken doch mal einen Moment zu, wenn Gott wirklich grenzenlos lieben würde. Wenn seine Liebe alle Grenzen sprengen würde, selbst die, die wir uns in unserem Kopf und in unseren Bildern von ihm manchmal machen. Wenn nichts seine Liebe begrenzen könnte, nichts seine Liebe einsperren könnte, nichts ihn daran hindern könnte, dich und mich zu lieben. Das wäre doch ein Ding, oder? Das wäre doch genial. Oder mega, wie meine Frau immer sagt, oder wow, wie ich dann gerne sage, ne? Wie komme ich darauf? Ich komme darauf durch einen Text, den Paulus geschrieben hat. Paulus, der Apostel Paulus, der nun wahrlich in seinem Leben allen Grund gehabt hätte, sich auch zu fragen, wie das mit der Liebe Gottes ist und daran vielleicht zu zweifeln, schon als seine Karriere als Theologe erstmal den Bach runterging, zumindest als jüdischer Theologe. Zeitweise erblindet er, dann wurde er angefeindet und immer wieder angefeindet, selbst aus den Reihen der eigenen Christenheit. Er wurde verfolgt, er wurde fast umgebracht, gesteinigt, nicht gerade eine schöne Methode, einen umzubringen. Er wurde ins Gefängnis geworfen, er war schiffsbrüchig und vieles mehr und am Ende starb er sogar den Märtyrertod. Und der schreibt, und wir lesen das und können es hier mitlesen, im Römerbrief im Kapitel 8. Was kann man noch dazu sagen, wenn die Folie dann kommt? Ja, super. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner. Denn Jesus Christus ist für sie gestorben, ja mehr noch, er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung? Hunger? Armut? Gefahr oder gewaltsamer Tod? Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in den Heiligen Schriften berichtet wird. Weil wir zu dir, Herr, gehören, werden wir überall verfolgt und getötet, wie Schafe werden wir geschlachtet. Aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin mir sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Darf ich nochmal wow sagen? Ich habe ja eigentlich versprochen, dass ich das nicht immer sage. Ne? Wenn Gott für uns ist, ja, wenn Gott für dich und mich ist, ist uns klar, wer dieser Gott ist? Im Bibelstarterkurs, die Armen, die müssen es aushalten, behandle ich das ganz lange. Wir gucken uns ganz lange an, wer Gott ist. Der heilige Gott. Unglaublich, wie heilig, wie groß, wie allmächtig der ist. Der Schöpfer des Himmels, der Schöpfer des Universums, der Schöpfer von der Vogelpracht in meinem Garten, wo ich neulich im Seniorenkreis drüber sprach und vieles mehr. Dieser Gott, der ist so groß, das sprengt unseren Verstand, wenn wir darüber anfangen, wie groß Gott ist. Dann kommen wir mit unserem menschlichen Verstand an Grenzen, oder? Und dieser Gott, sagt Paulus, ist für dich, für uns, für jemanden zu sein, bei jemandem zu sein, einzustehen für jemanden. Sein Herz schlägt für dich und für mich. Und dann schreibt Paulus davon, dass er einen Beweis geliefert hat und demnächst feiern wir, nein, heute feiern wir Abendmahl und dann feiern wir Karfreitag und erinnern uns daran, an diesen letztgültigen, einmaligen, nicht zu überbietenden Beweis. Was hat der Manfred Siebold alles sich für Gedanken gemacht, wie er seine Liebe beweisen könnte? Gott hat den letztgültigen, einmaligen Beweis seiner Liebe in seinem Sohn Jesus Christus uns gegeben. Und uns muss das klar sein. Der ist nicht gekommen, um Butterbrot zu essen hier. Gott hat seinen Sohn, seinen Menschen ausgeliefert in fürchterlicher Zeit, als Baby ausgeliefert, hat es zugelassen, dass er unter uns Menschen lebt, unter uns Menschen. Also ich würde das nicht zwingend mit meinem Kind tun, in die damalige Zeit und auch in manche Regionen der heutigen Welt mein Kind schicken und es diesen Menschen, die so Schreckliches miteinander anstellen, ausliefern. Doch Gott macht das. Und Jesus macht das. Er geht im Gehorsam Gott gegenüber und nicht nur im Gehorsam Gott gegenüber, sondern weil er uns liebt. Weil er uns so sehr liebt, dass er sogar sein Leben bereit ist zu geben. Dass Gott sogar bereit ist, sein Liebstes, das Leben seines Sohnes für uns zu geben. Das, sagt Paulus, ist der Beweis. Er verschont sein Liebstes nicht. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wie könnte einer auf die Idee kommen, wenn man so viel gegeben hat, dass Gott noch irgendetwas vorenthalten könnte? Und so ein bisschen spricht Paulus damit den Gedanken an, der zum Fallstrick der ersten Menschen und seitdem aller Menschen wurde, nämlich dieser Gedanke, könnte Gott es vielleicht doch nicht gut mit uns meinen? Könnte uns etwas vorenthalten? Das war doch das Einfallstor des Schlangerichs, den Menschen einzureden, dieser Gott könnte vielleicht doch nicht so gut sein, wie er tut. Er hält euch was vor und guck mal da und schau mal da und dieses und jenes. Aber er gibt alles. Und er hat es schon mit Adam und Eva, schon in dieser Situation hat er es geplant. Schon da hat er versprochen, dass er den Retter senden wird, der der Schlange den Kopf zertritt. Er hat von Anfang an den Plan, seine Menschen aus ihrem Misstrauen rauszuholen und seine Liebe ein für alle Mal zu beweisen. Es gipfelt für Paulus dann in der Aussage, er hat euch erwählt, er hat uns erwählt. Wer kann es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Das große Thema der Erwählung Gottes. Alle Menschen will er retten, auch wenn nicht alle Menschen dazu Ja sagen werden. Aber seine Liebe, seine Auserwählung gilt ihnen allen. Wer soll sie da noch anklagen, sagt Paulus. Das geht nicht für die, die Gott erwählt hat, gewählt hat. Und nochmal wichtig, da steht, Gott hat dich und mich gewählt. Nicht du, nicht du, nicht du bist die Entscheidende, nicht du bist der Entscheidende, nicht deine Entscheidung ist das Entscheidende, dass du gerettet bist, sondern Gottes Erwählung, Gottes Gnade, die er dir schenkt, das ist das Entscheidende. Gott hat dich gewählt, er hat sich für dich und mich entschieden. Das sagt Paulus hier. Und das heißt, er hat dich freigesprochen. Das Urteil ist gefällt, das Urteil hat Christus getragen. Das Urteil, das die Menschen in ihrer Sünde und in ihrem Misstrauen Gott gegenüber und in all dem, was sie von Gott trennt, eigentlich tragen müssten, das hat Jesus Christus, der ohne Schuld war, auf sich genommen. Er ist verurteilt. Und für uns gilt das als Freispruch. Das beschreibt Paulus hier in wenigen wunderbaren Worten. Da gibt es, sagt er, keine Anklage mehr. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner. Keine Anklage. Da gibt es auch keinen, der noch wirksam als Kläger auftreten kann. Auch nicht der Widersacher Gottes, dieser ewige Ankläger, der immer wieder kommt und gern den Finger in die Wunde legt. Wir kommen darauf noch später. Es gibt niemanden mehr, der uns anklagen kann. Keiner. Stattdessen lesen wir davon, dass wir einen Fürsprecher haben. Dort tritt Jesus jetzt für uns ein. An der Seite Gottes sitzt er und tritt für uns ein. Wir haben einen Verteidiger, einen Fürsprecher, der bei Gott sitzt. Und wenn der Ankläger kommt, sagt er, zieh Leine. Du hast hier nichts mehr zu melden. Die Inga, der Detlef, der Frank, der Christian und ich können die ganze Reihe jetzt fortsetzen, ist längst freigesprochen. Alle Schuld ist bezahlt. Du hast kein Anrecht mehr. Wow. Warum macht Jesus das? Warum lässt Gott das zu? Weil er uns retten will. Weil er uns retten will aus der Gottesferne, weil er uns retten will zurück zu ihm, da, wo wir eigentlich für geschaffen wurden, da will er uns haben. Die Frage ist, was kann uns also trennen? Und der Apostel macht das richtig auf. Er sagt, Leiden, kann uns Leiden trennen? Angst? Wie viel Leiden, wie viel Angst gibt es in der Welt? Kann es uns trennen, fragt er. Verfolgung? Kann uns das trennen von der Liebe Gottes, fragt er. Hunger, Armut, Gefahr? Kann es uns trennen von der Liebe Gottes, fragt der Apostel. Gewalt und Tod? Wie viel Gewalt und Tod gibt es in dieser Welt? Kann es uns trennen? Von der Liebe Gottes? Ja, irgendwo benimmt der Apostel hier Bezug auf die Verfolgung, die damals sie schon merkten. Und ja, man kann überlegen, ob dieser Text ganz besonders für die Märtyrer, für die Märtyrerkirche auch gedacht ist. Er selbst litt ja an Verfolgung. Das klingt so nach einer Zeit. Und das Interessante ist ja vielleicht ein Nebensatz, dass das Verrückte ist, dass die Christen, ob das in den vergangenen Jahrtausenden oder ob das heute ist, die Verfolgung wegen ihres Glaubens erleben, die Märtyrerkirche sozusagen, ein besonderes Zeichen dafür ist, wie Menschen trotz all dem Gottes Liebe vertrauen. Nirgendwo wächst die Christenheit so wie in den Ländern, wo Verfolgung gilt. Das ist Wahnsinn. Aber der Apostel führt es ja noch weiter fort. Er sagt, Tod, Leben, Engel, Dämonen. Tod hatten wir schon, ich schreibe es nochmal auf. Tod, Engel, Dämonen, widergöttliche Mächte. Aber auch die Mächte, die in Gottes Nähe im Himmel sind, können sie trennen von der Liebe Gottes, um dann am Ende zu sagen, nichts, weder Hohes noch Tiefes, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Hohes noch Tiefes. Nirgends ist es möglich, dass wir getrennt werden von der Liebe Gottes, die ein Christus bewiesen hat. Also alles durchstreichen. Kann uns alles nicht trennen von der Liebe Gottes. Außer du selbst. Du selbst. Die Sünde wider den Heiligen Geist ist was Besonderes, ja. Da will ich nicht drauf eingehen. Das war eine besondere Situation damals, wo die Pharisäer behaupteten, dass das, was Jesus tut, eigentlich vom Bösen ist. Aber lassen wir die mal außen vor. Da kann ich mal ein extra Thema machen. Ich will auf was ganz anderes hinaus. Wenn das, was der Paulus da ausführt und was gerade ich erklärt habe, gilt, dann ist doch die Frage, warum es immer wieder Menschen gibt, die dem Satan auf den Leim gehen. Wenn er kommt und sagt, na Detlef, die Sache hast du immer noch nicht im Griff. Wolltest du das nicht lassen? Wenn du das nicht endlich lässt, könnte nicht die Gefahr bestehen, dass die Gnade Gottes doch mal endet für dich? Oder ich denke an die Menschen, die ich manchmal im Gespräch schon erlebt habe, die sich selbst nicht vergeben können, weil sie Schreckliches getan haben. Das Schrecklichste war mal ein Kriegsteilnehmer, der im Zweiten Weltkrieg mit seinem MG auf Massen von Menschen gehalten hat und noch nicht mal wusste, wie viele er umgebracht hat. Er konnte sich das nicht vergeben. Wenn ich mir selber nicht vergeben kann, kann man manchmal auch nicht glauben, dass Gott einem vergibt. Aber da steht keine Ausnahme, nichts. Auch du, der du dir selber nicht vergeben kannst, kannst die Liebe Gottes nicht aufhalten. Oder die Menschen, denen ich oft begegnet bin in meinem Leben, die immer noch den alten Lügen über sich selbst glauben und dass sie nicht liebenswert sind. Ja, das erlebe ich. Dass Menschen im Gespräch mir sagen, ja, das gilt alles, das, was der Paulus da sagt und was du da, Detlef, gerade so schön erzählst, das gilt vielleicht für andere, aber nicht für mich. Falsch. Gott liebt grenzenlos. Und auch deine Zweifel und auch deine Selbstverurteilung und was auch immer dir ein Bein stellt, kann das nicht kaputt machen. Du musst nur Ja sagen zu dieser Liebe. Du kannst es nicht verhindern, es sei denn, du beharrst. Wie der zweite Sohn im Gleichnis, ihr kennt die Geschichte von den beiden Söhnen, wo am Ende der zweite Sohn immer noch draußen steht und sich nicht einladen lässt vom Vater. Manchmal denke ich, es gibt noch zu viele zweite Söhne, auch unter uns Christen. Aber vielleicht entdeckst du ja heute in diesem Abendmahl und in diesem Gottesdienst, ob beim Stream oder hier, dass Gottes Liebe grenzenlos ist und dass du eingeladen bist, sie anzunehmen, eingeladen zum Fest. Amen.